Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch in Episode 3631 des Insert Moin Podcasts. Hier bei Games, Croissants und Liebe am 14. September begrüßen euch Anne, Micha und Michi. Guten Morgen!
Na?
Ihr seid doch bestimmt guter Dinge, denn wir haben auch die Nintendo Direct geguckt. Es ist also heute ein Special Brunch, eine besondere Folge, wo wir auch gleich mit der Besprechung des längsten Nintendo Direct laut Nintendo seit langer, langer, langer Zeit beginnen werden und später auch noch über schöne Spiele sprechen. Micha hat Metal Eden gespielt, ich habe Everybody's Golf Hotshots sehr ausführlich gespielt und habe da einige Meinungen zu. In der letzten Woche konntet ihr hören, wenn ihr Insert Moin monetär unterstützt, ab 4,50 Euro seid ihr dabei, dann könnt ihr so geile Review-Folgen hören wie zu Kronos. Das ist eigentlich sowas vom Blooper-Team, sowas wie Silent Hill 2 auch so war, auch so ein bisschen. Also so ein bisschen viel Horror-Mix, Mash-Up, hat man einiges auch schon erlebt, aber...
Ja, die ist sehr schön geworden. Solltet ihr also unbedingt reinhören, Leute.
Ja, es gibt noch viel zu wenig Kommentare. Was ist denn da los?
Die Leute sind, die fürchten sich.
Ja, scary.
Die fürchten sich.
4 Kommentare, das ist doch lächerlich. Und davon sind Screenshots bei mir dabei. Also ich will, dass ihr die Folge hört und das ordentlich kommentiert, wenn er nicht in einer Woche bis zum nächsten Brunch ordentlich
mindestens 10
diskutiert
Kommentare.
Wurde. Dann ist was los, ja.
Dann ist was los.
Etwas los war auch in der zweiten Folge der Handheld History, die ich ja mit Attila aufgenommen habe. Da ging es jetzt um die Jahre 2001 bis zur Gegenwart, also vom Game Boy Advance bis hin bis zur Nintendo Switch 2, könnte man so sagen. Und dann sind wir am Ende auch noch richtig schön mit links driftenden Rechtskurve eingebogen und haben über Handheld Gaming ganz allgemein am Ende noch schwadroniert. Das ist so auch einer meiner Lieblingsteile von dem Podcast. Da hört auf jeden Fall rein, auch da gerne kommentieren, sich freuen, 5 Sterne dalassen, wo immer es geht. Und jetzt reden wir über Nintendo, denn Nintendo hat ja doch einiges vom Stapel gelassen und direkt begonnen mit dem Super Mario Galaxy Movie.
Ja, das hat mich ja ein bisschen überrascht tatsächlich. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die 40-Jähriges feiern, das Mario-Franchise. Und deswegen, wenn ich das gewusst hätte im Vorhinein, wenn ich da mich
einen
mal...
Kuchen gebacken.
Dann hätte ich A, einen Kuchen gebacken, den hätte ich dann gegessen während der Direct, ganz.
Geil.
Und B, hätte ich dann natürlich auch sowas voraussehen können, wie, ja, die droppen bestimmt was zu dem neuen Mario-Film. Der wird tatsächlich... größtenteils zumindest im Rahmen des Galaxy-Universums spielen. Das freut
also
mich
mit
sehr.
Mit Rosalina.
Mit Rosalina, aber natürlich auch mit den Helden, die wir aus dem ersten Teil kennen. Also der Cast ist wieder komplett der gleiche. Chris Pratt
ist auf
dabei.
Donkey Kong.
Anya Taylor-Joy, ja natürlich. Das weiß man ja nicht. Vielleicht spielt er ja eine Gastrolle, der kleine Donkey Kong. Who knows?
Er kriegt doch seinen eigenen Film. Ich glaube, deswegen könnte es durchaus sein, dass er vielleicht auch nicht dabei ist. Der macht ja jetzt seinen eigenen Shit.
Es war eh nur ein ganz kurzer Teaser und dann wurde noch gesagt, der Film kommt im April raus und es ging direkt halt weiter mit Galaxy 1 und 2, die dann auch am 2.10., dann
Monat
direkt
knapp.
Auch als Bundle verfügbar sein werden für die Switch 2. Da freuen sich bestimmt auch viele Leute sehr.
Ja, wenn sie 70 Euro in der Tasche haben für die 2 Wii-Spiele von früher. Ist ja sowieso eine spannende Kombination. Man kann sie digital für $40 kaufen oder also separat oder halt dann in der Kombi für 70. Manche haben ja aber vielleicht auch schon Galaxy, weil sie sich dieses Bowser's Fury Bundle-Gedödel da gekauft haben. Das gab es ja auch noch, da war das auch mit bei, das erste Galaxy. Und ich frage mich, haben sie da dann irgendwas noch zusätzlich dran gemacht? Weil das sind Switch 1-Spiele. Also das ist schon ein kleiner Cash-Grab von unserem großen N aus Japan, oder Micha?
Ja. Kaufe ich trotzdem.
Ja, ist in Ordnung. Seid ihr ja auch frei überlassen
finde,
in der Wirtschaft.
Ja, ich finde Galaxy 1 und 2 sind die besten Mario-Spiele.
Ja, besser Perfect Games.
Finde ich, die sind wirklich perfekt. Und ich habe es ist wirklich lange her, seit ich die gespielt habe. Und außerdem ist Rosalina dabei. Das ist auch einer meiner Lieblingscharaktere aus diesem ganzen Universum. Ich bin super gespannt, wer sie in dem Film spielt und wie sie da umgesetzt wird. Ich fand, was sie mit Peach gemacht haben, mega cool.
Ja.
Denke ich mal, einen richtigen Charakter gemacht. Ich fand generell den ersten Mario-Film echt überraschend.
Ja, cool. Der war super.
Dito.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Ich bin gar kein Illumination-Fan. Also ich werde bei diesen gelben Dingern, die da haben, verrückt. Aber der Mario-Film war wirklich cool.
Die Minions?
Oder? Ja, Minions, genau. Ja. Kann ich gar nicht leiden. Aber ich finde den Mario-Film, und da bin ich echt gespannt, und das ist ja echt bald, das ist ja gerade mal ein halbes Jahr.
Ja.
Und da hat man noch gar keinen Trailer gesehen. Das ist schon echt krass. Also ich bin super gespannt. Und die Collection, ja, es ist auf jeden Fall ein fetter Cash-Grab. Aber ey, die können sich damit aber auch erlauben, weil ich habe die Musik gehört, so dieses Theme, dieses Orchester-Theme. Ich habe den Soundtrack tatsächlich auch auf CD. Das ist einer der wenigen Nintendo-Soundtracks, die ich habe. Und da habe ich direkt wieder so Gänsehaut bekommen. Also ich will einfach wieder mit diesem Mario Kempner von Planet zu Planet sausen. Mehr will ich gar nicht. Ja. Also man kann mich sehr einfach glücklich machen, indem man einfach eine Neuauflage von Mario Galaxy macht.
Anne, wirst du auch noch mal durch beide durchdödeln? Oder?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich mag die auch sehr, sehr gerne und ich finde die auch super toll, beide. Aber ob ich die mir jetzt extra noch mal kaufen soll dann für die Switch?
Du hast sie doch bestimmt auch auf deiner Nintendo Wii, die du morgens immer anstellst, nee, um dich auf deine Waage, keine, auf dein Wii Balance Board zu stellen.
Und
erst mal zu Wii, ich messe. Kennt ihr das noch?
Ey, ich hab keine Wii, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe die da tatsächlich später auf der Wii U gespielt. Haha! Lol. Aber ja, ich liebe die trotzdem. Wir haben die im Studium, haben wir das erste Galaxy rauf und runter gespielt, das weiß ich noch. Da hatten wir eine Wii in der Uni und haben das hart abgefeiert im Pausenraum. Also Geil. Von daher, das schöne Erinnerungen, aber weiß ich nicht. Nintendo hat ja auch nie Sales-Events oder so. Also es wird ja wahrscheinlich so teuer bleiben. Und deswegen, da kaufe ich mir lieber neue Spiele, die dann rauskommen.
Mhm. Es ist alles inzwischen so alt. Wisst ihr, wann Super Mario Galaxy für die Wii damals erschien?
2009.
Vor 15 Jahren, oder?
2007.
Nee, 7.
Ja, okay. 2009 war, glaube ich, dann der zweite.
Nee, das ist ja sogar noch älter.
Ist der zweite,
ich hatte jetzt irgendwie 15 Jahre im Kopf. Das war aber der zweite, ne? Der erste kam noch früher raus. Das ist fast 20 Jahre. Was?
Das ist absolut kranker Shit, ne?
What the fuck?
Warum ich das so genau weiß, ist, das war direkt einer der ersten Tests. Die hat Fabian Käufer, hat das, glaube ich, dann getestet bei der Bravo Screen Fun. Und da hatte ich da gerade mit angefangen. Wir waren in Hamburg und haben darüber gesprochen. Wow. Und das ist irgendwie ganz stark damit verknüpft. Großartiges Spiel, Super Mario Galaxy.
Süß.
War auch auf dem Cover der Screen Fun. Wer die Ausgabe noch hat, kriegt ein Bonbon.
Kriegt ein Bonbon, ja.
Seid ihr denn auch genauso gehypt, mal wieder mit Yoshi zu spielen, der diesmal keinen kleinen Baby-Mario auf seinem Rücken rumreiten muss? Mario hat Urlaub, sondern kriegt eine Blume auf den Hintern, auf den Sattel und darf dann die Geschichte, die Saga um das mysteriöse Buch lösen in einem deutlich an Kinder orientiertes Spiel, das wohl ein Nachfolger ist von Yoshi's Island oder eher so Yoshi's Woolly World oder Kirby Knödel Dödel.
Ich glaube, das ist so ein weirder Mix aus allem. Ich liebe ja die Yoshi-Spiele. Ich mochte ja dieses Crafted World vor allem super gerne, weil da alles so aussah, so ein bisschen wie bei Peach in diesem Showtheater-Spiel.
So Pappmaché.
Genau, da war alles so aus Pappe und das sah total süß aus und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Aber das Yoshi and the Mystery Book, das orientiert sich ja super krass einfach an Yoshi's Island. Und ihr taucht halt dann quasi in dieses Mystery Book ein und jede Seite enthält quasi ein Lebewesen. Und dieses Lebewesen lernt ihr dann in den Leveln kennen und die haben halt dann verschiedene Eigenschaften. Und da haben sie uns halt diese komische Blume gezeigt und was die alles kann und was man da Pusteblumen zum Beispiel dann auch alles machen kann und so. Also ich glaube, das wird ein richtig geil verspieltes Yoshi-Game.
2D-Gameplay. Für die, die es sich jetzt noch nicht ganz, so richtig vorstellen können.
Ja, ganz klassisch.
So Mario Wonder-mäßig auch, ja.
Ich finde es total niedlich und das ist genau mein Vibe. Also das sieht so wholesome und unspektakulär aus. Mhm. Ich finde das total super.
Vom Aussehen stimme ich dir zu, von der Musik auch häufig. Wenn ich dann aber immer zurück mich erinnere, ich habe keins dieser Spiele beendet, weil ich oft eingeschlafen bin, wenn ich sie abends gespielt habe. Die haben mich halt so überhaupt null gefordert. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie, wenn man alles finden will, klar, kann man sich vielleicht aufraffen. Und ich sage auch nicht, dass es schlecht gemachte Spiele sind. Sie sind nur wirklich eindeutig an Einsteiger gerichtet. Das ist auch in Ordnung so. Hast du mal so eins gespielt, Mia?
Ja, ein paar. Ich fand das, dieses Pappmaché-Yoshi, das fand ich auch super cool. Ich glaube, das war auf der Switch, ne?
Ja, Crafted World, genau.
Aber manchmal ist es echt stimmungsabhängig, weil ich finde so cozy Sachen eigentlich auch cool, aber da gab es, ich weiß nicht, ob das auch genau dieses Pappmaché-Yoshi war oder ein anderes, da klang der Soundtrack so, als wäre die Blockflöte so durch den Arsch.
Ja, das war das Pappmaché-Ding, das war so lustig. Okay. Ich erinnere mich.
Das war ganz lustig, aber wenn du an diesem Tag nicht so richtig Lust drauf hast, dann klang es auch einfach scheiße. Also das war so hart an der Grenze, fand ich. Aber ich mag diese Nintendo-Versionen von Kirby Woolly Woolly oder was du gesagt hast.
Yoshi's Woolly World und genau. Wie hieß gegen Kirby nochmal?
Kirby und das vergessene
magische
Land.
Yeah.
Ich finde es so, genau. Die finde ich geil. Also wenn das so Materialien sind, die dann irgendwie.
Das machen sie auch so geil, ne? Das kann nur Nintendo so extrem stilsicher. Das fände ich so. Also ich müsste das gar nicht unbedingt mit Yoshi haben. Also das können auch gerne mal andere Entwickler so schön umsetzen und dann vielleicht auch mal ein bisschen was anderes noch mitmachen.
Da gab es nur dieses eine Sony-Ding, Tearaway. Das war auch richtig geil. Cool.
Ja.
Aber die ansonsten machen das, könnten sie ruhig mal öfter machen, aber das ist nett. Also ich finde das ganz süß, das Mysterious Book, aber ich penne da auch manchmal ein. aber es ist ja auch spannend, ist auf jeden Fall spannender als Pokémon.
Eingestiegen sind sie aber auch mit einer Neuankündigung für die Switch 2. Und zwar kommt ein neues Mario Tennis mit dem Namen Mario Tennis Fever am 12. Februar 2026.
Ja, wo ist Manu? Wo ist Manu, wenn man ihn braucht?
Ja, wo ist Manu, wenn man ihn braucht? Aber ich mag ja zum Glück auch die Mario Tennis-Dinger extrem gerne. Also bin Mario
Tennis. Ja, nur Manu spielt halt Tennis.
Das ist korrekt. Aber die Arcade-Dinger, die sind eigentlich ja alle gut. Das 3DS-Tennis habe ich noch in Erinnerung, dass ich das sehr, sehr gut fand. Das 64er ist das beste ever. Dann zuletzt haben sie halt viel mit diesen Spezialfähigkeiten, also so Richtung Mario Kart und zu viele Minigames auf dem Platz, da wurde es mir ein bisschen zu doof. Persönlich, aber das fanden auch einige okay. Ich hatte aber das Gefühl, so richtig an die Größe der ersten Mario-Tennis-Dinger ist es nicht wieder rangekommen. Und wir haben ja auch, wir verraten das jetzt noch nicht, aber Micha, wir haben ja auch über Tennis gerade erst gesprochen, wo es ursprünglich herkam. Das war ja quasi das erste Mario-Tennis, das Tennis.
Ja, ein kleiner Teaser. Kleiner Teaser für eine zukünftige Folge. Aber ich kann mit diesem Tennisspiel nicht so viel anfangen bei, weiß ich nicht, das ist mir irgendwie.
Die sind also super deep. Also die sind richtig gut, die spielen sich spitze und du hast halt den Lob, du hast den ich mach das kurz, du hast den Smashball und es ist aber von der Physik einfach so zeitlos. Tennis macht halt immer Spaß, wenn es gut genug umgesetzt ist. Es ist einfach eine Top-Version, das so zu spielen. Aber ja, diese Fever-Dinger, das scheinen auch wieder Spezialschläge zu werden, wo man halt einen Schläger hat und dann haben die halt verschiedene Schläge. Da hoffe ich, kriegen sie es mit dem Balancing hin und dann bin ich für ein neues Mario Tennis halt immer zu haben.
Ja, es gibt so über 30 verschiedene Schläger, die dann halt jeweils eine Spezialfähigkeit haben und da hast du zum Beispiel sowas wie den Geist. Das heißt, du kannst dich dann selber auf dem Feld klonen, dann spielst du halt im Doppel gegen den Gegner zum Beispiel. Solche Geschichten sind das dann halt. Also es ist quasi wie so ein Mario Kart, dass du wenn du so einen Fragezeichenblock einsammelst und dann irgendwas kriegst, so ist es dann halt irgendwie mit den Schlägern. Das sah schon irgendwie cool aus, aber Tennis ist halt überhaupt nicht mein Vibe, so und deswegen.
Diese Verrückten mit den Schlägern und das Garn so zwischen, wie sie mit dem Spinnennetz da.
Sau anstrengend.
Das geht ja gar nicht. Aber es gibt auch einen Adventure-Mode da. Ich bin noch gespannt, wer es am Ende entwickelt, ob das Intelligent Systems ist oder Camelot oder so. Die haben das alles schon in der Vergangenheit gemacht. Und dieser Adventure-Mode, da werden ein paar der Helden geschrumpft bzw. verjüngt und dürfen dann als Babys nochmal Tennis von Grund auf lernen in so 1000 Minispielen. Da habe ich auch eher mäßige Erinnerungen an eine Kampagne. Ich glaube, das war das Mario Tennis auf der Switch doch da auch tatsächlich. Da ist man über so eine super billige World Map gelaufen und hat auch so Challenges gemacht, die extrem zum Schnarchen waren, wenn man das Spiel konnte. Mal sehen, wie der Adventure-Mode wird, den sie sich jetzt für Fever ausdenken. Und dann wechseln wir das Universum und können Richtung Pokémon gucken. Pokémon ist ja bei uns im Haus hier gerade wieder hochaktuell. Also Marlene ist 6 geworden, die feiert einen Pokémon-Geburtstag mit den anderen Kindern. Da werden Pokebälle verteilt, da sind dann auch Pokémon drin. Das dürfen die Kinder dann mitnehmen. Wir gucken gerade die 2. Staffel vom Pokémon Concierge, der sehr, sehr guten Netflix-Serie, die so auf diesem Knetmasse-Style in echt abfotografiert, extrem aufwendig produziert wird. Die ist so perfekt. Das ist die absolute, meine absolute Pokémon-Lieblingsserie generell. Obwohl es nur 8 Folgen insgesamt gibt. Aber die 2. Staffel, das ist so gut. Erst haben wir bestimmt 8 Mal oder so geguckt. Und die neue wird jetzt so jede Folge für Folge 2-3 Mal hintereinander geguckt, weil Kinder gucken ja gerne Sachen 4-mal, bis sie sie einmal verstanden haben.
Das stimmt.
Und jetzt kommt auch ein neues Spiel, nämlich Pokopia. Das sah so ein bisschen aus wie ein Pokémon Animal Crossings Ding von Koei Tecmo.
Ja, tatsächlich ist es das auch. Also der Look ist so ein bisschen vielleicht auch an Minecraft tatsächlich angelehnt. Es sah alles sehr blockig aus. Dafür hast du aber diese puffigen Charaktere und diese puffigen Bäume und sowas, weißt du, diese rundgezeichneten
Charaktere.
Genau, dieses rundgezeichnete einfach, was ja Animal Crossing auch hat.
Ja.
Und es war am Anfang ein bisschen creepy, weil du spielst halt ein Ditto. Das ist dieser Formwandler, das Formwandel-Pokémon. Und das sieht halt über ein Handy oder ein Pokédex oder so einen Menschen und verwandelt sich dann in ein junges Mädchen.
Das ist schon creepy.
Das ist super eklig. Erstens. Zweitens kommt es dann auf die Idee so, ja, ich könnte ja jetzt hier auf dieser Insel irgendwie mal alles erkunden. Und dann lernst du quasi von anderen Pokémon, die auf dieser Insel leben, verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel Dinge anpflanzen oder später halt auch Holz hacken und solche Sachen. Und dann kannst du dir ja wirklich deine eigene kleine Welt bauen. Und es erinnert tatsächlich, es ist eine echte Live-Sim und es erinnert sehr an Animal Crossing vom Charme her und auch von den Aufgaben, was man so im Trailer gesehen hat. Finde ich richtig cool, weil ich liebe Animal Crossing. Vor allem in der Pandemie hat mir das unglaublich viel gegeben damals. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses Crossover mit Pokémon, wie gut das funktioniert. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade dieses Ditto-Vieh macht mich so ein bisschen, es irritiert mich leicht.
Ja, und es sieht alles sehr langsam aus. Also ich habe auch gerade bei so an sehr junge spielende, orientierte Spiele von Nintendo, nehmen sich dann oft für so Sachen extrem viel Zeit. Und ich glaube, ich habe vielleicht nicht mehr ganz die Geduld. Ich fand schon Animal Crossing schwierig, wenn man da seinen Werkzeugtisch auspackt und da dann ständig die Ressourcen hin und her dödelt und die Sachen rausrupft aus der Erde. Das ist alles geil. Also ich will das nicht schlecht machen. Ich sag nur, ich persönlich habe nicht immer die Geduld dazu. Mir dauert das alles so eine Mühe zu lang. Auch nicht viel. Also wenn es irgendwie einen Turbo-Mode gäbe oder irgendwann man so Metroidvania-mäßig halt geilere Werkzeuge kriegen würde, so wie in Stardew Valley halt auch. Da einfach so ein bisschen mehr. Stardew Valley ist für mich einfach das viel, viel bessere moderne Videospiel, was so ähnlich funktioniert mit ähnlichen Mechaniken. Aber ja. Lassen wir
ja,
das.
Ist doch ein netter Versuch. Kommt auch irgendwann nächstes Jahr, ist noch nicht spezifisch angekündigt, aber es existiert.
Für mich, für dich ist das wahrscheinlich nichts, weil das ist ja auch mit Crafting und mit Ressourcen sammeln.
Nee, null. Das ist für das, da habe ich überhaupt gar keine Aktien drin. Es sah für mich auch ein bisschen nach Minecraft aus von der Landschaft. Das hat also dieses Eckige. Nicht so, wirklich nicht meins. Ich fand das Vieh übrigens auch eklig. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich fand es eklig. ich hab da so gesessen und dachte so, also schon witzig auch, dass die Arme dann so immer lang werden und sowas. So ein bisschen widerlich. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ich bin fasziniert und ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll. Aber vielleicht bin nur ich das. Also, aber mich vom Gameplay und so ist es gar nichts für mich. Find ich
total Anne, geil. Wo wir gerade bei 20 Jahre alten Spielen waren, hattest du auch eine richtig geile Farm in Farmville auf Facebook?
Ha, nee, das habe ich wirklich nie gespielt. Also so Facebook-Games und so Browser-Games und so, da bin ich überhaupt nicht am Start. Das ist gar nichts für mich. Okay.
Also ich bin ja schon lange nicht mehr auf der Plattform, aber Farmville habe ich experimentell sehr weit gespielt und wenn, war dann, ich würde sagen, so ein, zwei Monate war ich sogar richtig im Sog und habe dann so mit allen Kollegen Sachen getauscht, alles, was man halt, was man nicht möchte. Wenn man sich das jetzt vorstellt, das ist echt schon so super cringe peinlich, dass man Arbeitskollegen und Freunden Anfragen geschickt hat, damit man mehr Ressourcen für seine blöde digitale Webseitenfarm da kriegen kann. Das ist schon super creepy. Wo wir bei creepy waren. Es gibt aber auch noch natürlich das große neue Pokémon. Wie heißt es nochmal?
Pokémon Legends Z2A heißt das, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht explizit mit aufgeschrieben, weil, also da gab es schon eine eigene Direct zu und es kommt relativ bald raus. Und da gab es jetzt halt nochmal einen neuen Trailer, wo sie diese neue Mega-Evolutions angekündigt haben. Die gab es ja halt auch schon mal in diversen Pokémon-Spielen, aber jetzt sind halt neue Evolutionen dazugekommen für andere Pokémon. Und es gibt dann halt auch noch zum Release ein DLC mit diesem Raichu, das sich halt in zwei Richtungen entwickeln kann. Den musst du aber auch, dafür musst du aber dann auch nochmal extra blechen. Und sowas erlaubt sich halt eigentlich nur Pokémon, weil die Spiele sind optisch crap, so. Die sind halt, also bei Pokémon ist immer das große Kriterium, die laufen wie scheiße, die sehen scheiße aus und trotzdem kauft sie jeder so. Mhm. Und dann sich da hinzustellen und noch zu sagen, ja, ihr könnt auch übrigens direkt diesen Raichu-DLC zu Anfang kaufen. Widerlich.
Ja. Ja, danke, dass du das sagst. Ansonsten muss ich das gar nicht sagen. Sehr schön. Ja. So sehe ich das nämlich auch. Wenn das irgendwie jeder andere gemacht hätte, würden wir, und das seht ihr, sehr integer, dieser Cast hier bei Inside Moin. So muss das sein. Mich hat ja sehr positiv überrascht und ich freue mich auf, dass Dragon Quest 7 Reimagined, also ein Remaster von Dragon Quest 7, das damals auf der PlayStation 1 erschien. Auch da sind wir schon weit über. Sind wir jetzt schon bei knapp 40 Jahren auch? Nee, 30 Jahren.
Nein, 30
Jahren.
30 reichen. Jahren
sind wir, 30 reichen mehr als aus. Genau, das ist ein Dragon Quest, das ich nie beendet habe. Ich habe meine meiste Zeit in 8 und 9 und so gesteckt und in die ganz alten 1, 2, 3 und so nur ganz kurz immer reingespielt über Emulatoren. Aber 7 hat mir sehr gut gefallen, ist auch einer der Fan-Lieblinge. Von daher ist das natürlich cool, wenn sie das jetzt hier sehr schön hinkriegen. Ich habe allerdings eine kleine Anmerkung, die negativ ist. Ich finde, das sieht nicht so richtig nach dem Dragon Ball Creator vom Stil mehr aus. Ich finde, beim Stil verändern sie fast ein Stück weit zu viel. Das sieht sehr mainstreamig Anime aus im Vergleich dafür, dass es halt von, ach, wie heißt er denn? Der Mann, der halt Dragon Ball und so, genau, Toriyama gemacht hat.
Ja, also ich bin sowieso kein Dragon Quest Spieler. Ich habe kein einziges davon gespielt und ich habe das nur gesehen und wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das Dragon Quest ist, weil das optisch, ich finde es optisch furchtbar. Ich finde es total hässlich. Ich finde es richtig hässlich. Also
diese Miniaturüberwelt finde ich großartig aus.
Die Welt,
aber die Charaktere sind halt echt, denen fehlt so komplett der Toriyama-Charme. Deswegen wundert mich das alles total.
Richtig, die Charaktere haben mich auch richtig aus der Bahn geworfen. Ich dachte so, Gott, was ist denn das? Also ist das jetzt irgend so ein 0815 Rollenspiel, das jetzt irgendwer hier noch mal in den Ring schmeißt oder so? Ich habe nicht erkannt, dass das ein Dragon Quest sein soll. Sehr, sehr seltsam.
Micha, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe ein paar Dragon Quest gespielt, aber nicht 7. Und ich mag den Toriyama-Stil eigentlich gar nicht.
Ah, okay.
Oh. Ja, also es gibt ein paar Spiele, die ich dann trotzdem gerne gespielt habe. Ich fand das Prügelspiel zu Dragon Ball FighterZ, das fand ich großartig. Ich finde, Stil ist nicht mein Liebling. Also es gibt Spiele, die ich trotz des Stils gespielt habe.
Ja, interessant. Ich bin ein sehr großer Freund vom Stil. Also ich habe ja auch Sandland gespielt, habe ich auch den Test, glaube ich, gemacht für Inside Moin. Sehr, sehr gut.
Er ist nicht, ist mein, also diese schielenden Augen und so ist nicht so ganz mein
die
Ding.
Die schielenden Augen.
Ja, es ist aber ich finde, man erkennt, also das, man kann auf jeden Fall sagen, das ist ein Stil, der auf jeden Fall hervorsticht. Also ich will das auch gar nicht abstreiten, dass das gut gemacht ist. Es ist halt aber auch überhaupt nicht meins.
Also mal sehen, ob wir damit nochmal genau die richtige Karte ziehen. Ich denke mal, das wird aber auch nicht exklusiv auf der Switch sein. Das wird wahrscheinlich für viele Plattformen
erscheinen. Ja, das kommt für alle möglichen Plattformen, genau.
Das kann man nicht sagen über den Virtual Boy. Der wird Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 exklusiv erscheinen ab dem 17. Februar. Also die haben ja so eine richtige Februar-Offensive hier heute bekannt gegeben. Und es wird tatsächlich den sehr unerfolgreichen Virtual Boy geben auf den aktuellen Konsolen. Und zwar spielbar nur mit Hardware, die separat verkauft wird. Man kann sich also einen Virtual Boy wieder kaufen, wo nichts drin ist. Da macht man die Switch vorne rein. Da sind zwei Linsen dann, durch die man durchguckt. Und dann wird auf der Switch das diese Spiele von früher halt emuliert wiedergegeben. Man guckt durch und hat dann ein stereoskopisches Bild. Das ging ja schon vorher. Es gibt ja so ein Cardboard-Set, das kann man sich auch selber ausdrucken tatsächlich, damit man die Switch wie so eine VR-Brille benutzen kann, mit links und rechts getrennt. Mal sehen, wie das dann damit funktioniert. Aber Nintendo möchte einem für 100 Euro gerne dieses Plastikgestell vom Virtual Boy, wo alle Rückenschmerzen gekriegt haben damals in den 90ern in der Mitte, was sich auch überhaupt nicht verkauft hat. Die wollen das verkaufen. Und die 14 Spiele gibt es dann genauso wie die Classics für Game Boy Advance und Nintendo 64 und alles. Und Game Boy gibt es dann über das... wie heißt der? Erweiterungspass. Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspass. Extrem Deluxe.
Ja, ich bin super gespannt. Ich feiere das ein bisschen, dass sie das wiederbringen. Wirklich, ja, tatsächlich. Wow. Ich habe diesen Virtual Boy immer aus der Ferne gesehen. Einmal sogar aus der relativ nah, als ich mal irgendwie im Subotron in Wien war. Da hatten die dann den auch ausgestellt. Aber ich habe das Ding nie auf dem Kopf gehabt.
Deswegen bist du noch interessiert.
Deswegen bin ich wahrscheinlich noch interessiert. Und da sind ja einige wirklich total obskure Spiele mit dabei. Von Rail-Shootern bis hin zu einem Tennis tatsächlich auch. Da gibt es Mario Tennis
für. Das beste Spiel, ja.
Ja, dann gibt es irgendwie noch ein Wario-Spiel und so. Und ich habe so gar keine großen Verbindungen dazu. Und ich bin richtig gespannt, das dann nochmal so quasi in dieser neuen emulierten Version zu erleben. Weil das Ding ist klar, kannst du es jetzt mit einem Emulator spielen und irgendwie dein 3D sonst wohin kriegen. Aber so kriegst du ja quasi so das naheste Virtual Boy-Gefühl, ohne jetzt ein Vermögen ausgeben zu müssen.
Ich habe immer nie verstanden, wenn sie es schon hätten machen wollen, hätten sie es ja damals auf dem 3DS vernünftig irgendwie umsetzen können. Da hätten die Spiele, glaube ich, auch sehr gut drauf gepasst. Jetzt halt also 99 Euro für das Plastikteil, das ist schon eine Ansage. Die dir halt auch nicht spielen eigentlich.
Der Preis
die werden
ist
vorausgesetzt
scheiße.
Für die zwei kleinen Linsen, die du halt davor setzt. Es gibt dann halt noch für 25 Euro so ein Plastik, eine Pappversion, wo nur die Linsen dann da drin sind. Das ist das, was halt auch eigentlich nicht 25 Euro kostet, erst recht nicht in der Produktion. Also da haben sie schon ein fettes Markup, nur damit sie dir dieses Gimmick irgendwie verkaufen. Aber es gibt ja auch keine Nostalgie dafür. Ich befürchte, das wird genauso floppen wie das Original. Also nur weil sie jetzt gerade erfolgreich sind mit der Switch und Switch 2, heißt das nicht, dass sie jetzt wieder mit ihrem Shit von früher kommen können, den schon damals keiner gemocht hat.
Ich glaube, der Preis ist
super skurril, aber es ist echt das... Nein.
Das ist das, was ich mag, diese Skurrilität, das finde ich obergeil, dass die ausgerechnet den Virtual Boy wieder zu. Warum?
Ja, genau, warum?
Aber ich denke so, warum? Andererseits denke ich auch, ja, warum denn nicht? Aber der Preis ist scheiße. Es ist also 100 Euro ist wirklich, wir wissen jetzt nicht, wie die Verarbeitungsqualität ist, aber 100 Euro für so ein Einsatzding, also wo du quasi das Ding nur reinzahlst, weil ich hätte jetzt so 60 Euro vielleicht dafür gesehen, der Preis von einem Spiel oder so, das würde ich dann noch verstehen, weil du brauchst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja wirklich den Abo-Service noch mit dazu.
Ja, genau.
Also, musst du haben,
Und das ist irgendwie absurd. Also wenn man jetzt zum Beispiel 100 Euro nur, wenn man eine komplette Virtual Boy-Sammlung noch dazu bekäme oder so, wenn die Spiele auch dabei sind, aber nur für dieses Plastikding, das ist natürlich komplett absurd.
Für 100 Euro würde ich ehrlich gesagt erwarten, dass sie den Virtual Boy dann auch einfach so separat als Mini-Konsole, als Ding, die dir dann, es gibt den Virtual Boy jetzt wieder, der kostet halt 100 Euro, hier ist er, hier sind auch alle Spiele vorinstalliert, bitteschön. Brauchst du ja, bitte keine Switch dafür?
Das wäre auch cool, also das wäre auch ganz gut gewesen, aber den Preis finde ich auch absurd. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass die das Ding nochmal auskramen.
Nee, niemals.
Es ist natürlich schön aus Sicht für die Leute, die halt Videogames so preserven wollen, wie so Historiker aus solcher Sicht, einfach, dass man auf ganz leichte Art nochmal ein sehr ähnliches Erlebnis kriegen kann, wie doof das halt damals war. Dafür ist es schon gut, muss man schon sagen.
Ja, muss man sagen.
Dann wurde Anne wieder glücklich, nämlich Power Wars Simulator 2 ist natürlich schon für mehrere Plattformen angekündigt, kommt noch dieses Jahr und
im Herbst.
Dann also sehr bald kannst du, wie ich fand, in der komplett identischen Optik, aber wenigstens zu viel gleichzeitig an den gleichen Sachen in der Kampagne rumwaschen.
Ja, und du hast sogar eine Homebase, wo du selber Sachen einrichten kannst und säubern kannst und so. Ja, stimmt, und es gibt eine Katze, die man streicheln kann. Also die haben sich ein bisschen mehr jetzt schon ausgedacht im zweiten Teil. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Ich liebe den Power Wash Simulator so sehr. Und ich freue mich, wenn das im Herbst dann endlich soweit ist. Es gibt immer noch kein genaues Release-Date. Also wir haben ja jetzt schon quasi fast Herbst. Weil der Oktober ist jetzt auch nicht mehr so weit weg, ne? Und deswegen finde ich es jetzt ein bisschen seltsam, dass sie immer noch nicht sich festgelegt haben. Aber abgesehen davon, die Freude ist groß. Und natürlich, Suica Game Planet wurde angekündigt. Suica Game ist ja dieses Ding, wo ihr einfach nur so eine riesige Schüssel, sag ich mal, habt. Und da oben schwebt so eine Wolke drüber und ihr könnt dann so Früchte runterfallen lassen und zwei gleiche Früchte werden dann zu einer größeren Frucht und das geht dann hoch bis zur Melone und so generiert ihr quasi Punkte und ihr dürft halt diese Schale nicht voll werden lassen. Mhm. Das ist quasi dieses Puzzle-Suica-Game, das mal so ein Riesen-Hit war irgendwie vor einem oder zwei Jahren.
Das ist gerade wieder sehr aktuell, weil es auf iOS in der Arcade ist. Okay, also meine Frau spielt das zum Beispiel auch gerade und, und Marlene darf das auch spielen. Das ist ein sehr einfach zu verstehendes Spielprinzip und sehr süß gemacht.
Und dieses Planet-Ding ist halt jetzt quasi dasselbe in grün, nur dass du halt nicht mehr diese Schale hast, sondern das schwabbelt so in so einem runden, schwerelosen Ding rum. In so
einer, ich hab direkt Bock gekriegt, das Spiel.
Ja, aber super, das ist so geil, das schwabbelt halt in so einer runden Blase rum, schwerelos. Und du kannst jetzt von allen Seiten quasi die Früchte anbringen, damit es passt. Und das ist natürlich noch mal ein anderer Spin auf dieses Game. Und da habe ich jetzt direkt schon wieder Bock.
Quasi
die
das
Musik.
Mario Galaxy unter den Suica-Games.
Exakt, die Musik hat mich auch direkt wieder angesteckt. Hab ich direkt wieder einen Ohrwurm gekriegt. Vielen Dank, liebe Nintendo Direct.
Micha, du hattest wahrscheinlich eher den Ohrwurm bei Hyrule Warriors.
Junge! Oh, ist das geil. Wirklich, das kommt sogar noch in diesem Jahr raus?
Ja, na klar.
Was geht?
Das Spiel hatten wir doch schon letztes Jahr fertig.
So, erstens. Was richtig, richtig cool ist, Prinzessin Zelda kriegt eigentlich mal ein vernünftiges Spiel.
Ja.
Wirklich mal, ja? Also ich fand dieses, wir haben ja immer gesagt, hier bei Insamoy, wir haben gesagt, Prinzessin Zelda braucht ein vernünftiges Spiel und muss, darf nicht immer nur Gastrolle in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Spieleserie sein. Und wir hatten uns sehr auf dieses Puzzle-Zelda-Ding da gefreut. Ich habe den Namen vergessen. Und das war ganz okay. Und jetzt kommt eigentlich mal ein Spiel, wo Zelda in Schlachten springt und hart austeilt. So soll das sein.
Ja.
Wunderbar. Allein deshalb sollten wir uns das schon hier angucken und besprechen. Und zweitens, ich mag alle Hyrule Warriors-Spiele, weil ich ein großer Musou-Fan bin. Also ich mag diese
Dynasty Warriors.
Dynasty Warriors und alles, was übrigens auch einen Port bekommt für Switch. Aber Koei Tecmo ziemlich präsent. Mhm. Und Hyrule Warriors fand ich aber immer super. Das war auch vor allen Dingen immer so ein Musou-Titel, der ganz kompatibel auch mit Leuten war, die nicht so affin in dem Genre sind. Also auch sich viel Mühe gegeben hat, halt Menschen auch abzuholen, die eher so auch story-affin sind. Und es hat einfach super zu Zelda gepasst. Und ich fand auch, dass das eine der besten Spin-Offs generell ist. Und das sieht super gut aus. Also, weil das Problem war immer ein bisschen Hardware. Also gerade bei dem letzten Zeit der Verheerung hat das so hart geruckelt auf der Switch. Das war nicht mehr feierlich und man kann es jetzt ein bisschen flüssiger auf der Switch 2 spielen, aber auch jetzt nicht großartig. Und das sah jetzt richtig gut aus. Das war jetzt richtig flüssig.
Doch, das läuft jetzt auch sehr flüssig. Also es hat jetzt stabile 60 FPS das erste.
Das sieht richtig gut aus. Und ich erwarte, also selbst wenn sie dasselbe machen würden wie bei den anderen Hyrule Warriors Spielen, bin ich schon zufrieden. Aber es sieht so aus, als wäre das ein guter Tie-In zu den ganzen Tears of the Kingdom Sachen. Mhm. Deswegen bin ich da extrem gespannt drauf. Und das kommt schon im November, holy shit. Also das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das für mich war das Datum jetzt neu. Deswegen freue ich mich riesig.
Das Puzzle Zelda, was du meintest, ist Zelda Echoes of Wisdom.
Stimmt.
Oh, letztes Jahr erschienen. Und wo wir gerade gesagt haben, ja, und Nintendo-Spiele sind nie im Sale. Das gibt's gerade für 40 Euro physikalisch. Das ist deutlich gesunken. Scheint sich nicht zu verkaufen.
Ja.
Ich fand es auch nur so meh. Das ist das, was wir alle, wo wir gesagt haben, da müssen wir noch einen Test machen, aber wir fanden es alle nur so meh.
Alle nur so, oh nee.
Ja, ja, das war der Test. Das ist halt so meh.
Ja, genau.
Dann habe ich mich natürlich gefreut, weil ich mich immer freue, wenn ich irgendwas über Fire Emblem sehe. Und zwar wurde der nächste große Teil angekündigt. Fortunes Weave heißt der, hat so ein bisschen Kolosseum, Arena-Vibes. Und man sieht am Ende einen Charakter, der zumindest erinnert an einen Charakter aus Three Houses. Es könnte also eine zusammenhängende, irgendein Twist geben, wo was zusammenhängt. Aber auf der anderen Seite, die Fire Emblems hängen eh alle kreuz und quer miteinander verbunden und die Charaktere tauchen immer irgendwo auf und landen in verrückten Universen. Das Ding ist halt nicht kaputt zu kriegen, ne? Das ist so wie, auch wie so ein Tennis-Game. Manche Spiele sind eigentlich auserzählt spielerisch. Fire Emblem macht immer dasselbe. Ein Mario Tennis macht immer dasselbe. Ein Golfspiel, kommen wir später ja noch zu, macht auch immer dasselbe. Und das macht Spaß. Und wie das drumherum jetzt ist, das kann man sich dann irgendwie aussuchen. Das hier scheint zumindest mal ein sehr frisches Szenario zu sein für Fire Emblem. Aber wie die Einzelheiten dann am Ende aussehen, müssen wir dann gucken. Also Three Houses war mir schon zu viel Socializing eigentlich.
Ja, aber das ist das perfekte Anime-Drama, Fire Emblem. Das ist so. Das ist übrigens auch ein Anime-Stil, den ich mag, im Gegensatz zu Dragon Quest.
Super generisch.
Super, ja, von mir aus ist das generisch. Ich finde es schön. Und ich mag, und man sieht halt sofort in diesem Trailer, wie da Persönlichkeiten aufeinanderprallen. Mhm. Und die sind natürlich auch sehr Klischee. Da war auch ein Deutscher dabei, der heißt Dietrich. Muss ich sehr lachen, als der dann da aufgetaucht ist. Und das ist so ein großer Hühne mit langem Haar. Also ist ja schon sehr klischeebehaftet, aber macht mir deshalb eigentlich auch immer Spaß. Also ich habe nicht einen einzigen Fire Emblem-Teil bisher gespielt, der mir nicht gefallen hat. Und dabei finde ich so Mittelalter-Kram eigentlich gar nicht so ultra spannend, aber die haben irgendwie immer irgendwas, was mir gut gefällt. Viele sagen ja, das ist sowas wie heißt das? Diese HBO-Serie mit den Drachen? Das
habe ich den Namen vergessen. Game of Thrones?
Game of Thrones! Ja, genau. Es ist so quasi die Anime-Version von Game of Thrones. Und ich glaube, okay. Naja, vielleicht
also
sogar
es
besser.
Gab,
du hast
es gab,
recht. Es ist besser.
Es gab früher welche. Nein. Die früheren Fire Emblems auf jeden Fall, also so ein Fire Emblem Engage kannst du nicht mit Game of Thrones mehr vergleichen. Und ich finde Three Houses, das war halt das Harry Potter Fire Emblem.
Was? Engage war doch super mit Colgate von.
Also ja, das war gut, aber es hat nichts mit Game of Thrones zu tun.
Ja, aber es war gut.
Ja, oh, ich weiß nicht. Das hatte ich ja, glaube ich, wann war das denn? Vor 3 Monaten. Ich habe ja Engage gespielt während unseres Urlaubs, dieser Roadtrip durch Schottland. Da habe ich das nochmal gespielt. Und
es war hart, Anime. Also es war schon hart Anime. Also es war schon für Fire Emblem-Verhältnisse auch schon hart an der Grenze. Aber ich fand es sehr gut. Hat echt Spaß gemacht. Aber ja, also ich bin super gespannt. Ich freue mich, dass da eigentlich in ziemlicher Regelmäßigkeit immer ein neuer Teil rauskommt. Und,
ganz anders als Wave Race. Entschuldigung, dass ich das, aber das musste sein. Die Sachen, die man sich wirklich wünscht, da könnten sie auch mal was machen. Also da hätte ich sogar mal auf ein Fire Emblem verzichtet. Oder mal gesagt, dass das mal länger dauern darf. Aber ja, ganz andere Entwickler, ganz andere Teams. Ein Team, das uns ja alle entzückt hat, war das Team hinter Super Mario Odyssey, das auch Donkey Kong Bonanza uns geschenkt hat, jetzt zum Switch 2 Launch fast, ein bisschen später. Gibt einen Review-Cast von Manu und mir dazu. Ich liebe Donkey Kong Bonanza, finde das ganz hervorragend, was sie sich ausgedacht haben. Und da gibt es jetzt einen DLC, der ist auch heute erschienen. Donkey Kong Island and Emerald Rush ist hauptsächlich, glaube ich, so habe ich es jetzt verstanden, dafür gedacht, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dass man noch ein paar weitere neue Lokalitäten dazu bekommt. Man kann also die Heimatinsel von Donkey Kong besuchen und da dann Diddy Kong einmal eine High Five geben und irgendwie sich auf die Lore setzen und quer über die Insel sausen. Und dabei anheuern bei dem Bösewicht des Abenteuers, um dann für ihn grüne Emeralds zu sammeln in zeitlich limitierten Mini-Mission. Sah jetzt gar nicht so aus nach etwas, was ich unbedingt machen möchte, aber hey, das gibt's jetzt und wer noch mehr davon will, kann das kriegen.
Cool.
Dann gucken wir direkt zum nächsten coolen Game, das sie gezeigt haben. Das findet nämlich nicht nur Micha geil, auch wenn er es jetzt wahrscheinlich ansonsten gesagt hätte. Fatal Frame 2 gehört zu einem meiner Lieblings-Horror-Games. Habe ich damals auf der PlayStation 2 sehr, sehr gerne gespielt.
Michi, ohne Scheiß. Es sieht erstmal gar nicht so schlimm aus, ne? Aber dann spielt es uns eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten.
Ja.
es ist wirklich, also die Leute, die sich jetzt die Bilder sehen und sagen, ach, wieso, das sind so zwei Anime-Mädels, die da durch ein Dorf laufen, das ist ja, kann, wie gruselig kann das sein? Ohne Witz, das, ich habe mich eingeschissen, als ich das damals auf der PlayStation gespielt habe. Und jetzt kommt halt ein Remake raus. Und das ist witzig, weil es gab bereits ein Remake für Wii und das war eine Katastrophe. hat mir persönlich gar nicht gefallen, weil ich die, also über die Ursprungsversion für PlayStation 2 mochte ich halt sehr. Und das sah jetzt tatsächlich so aus, als wäre es wieder näher an dem PlayStation 2-Spiel dran. Mit Charakterdesign, das so ein bisschen an die früheren Teile erinnert. Mit einer sehr coolen Beleuchtung, also super geil ausgeleuchtet. Und es scheint auch wieder dieses klassische Gameplay zu sein. Also du hast die Kamera Obscura dabei, mit der du Geister fotografieren musst. Du bist wieder mit Mio und Mario unterwegs. Das sind zwei Schwestern. Ja, die Namen
sind... Immer rot-weiß bitte.
Ja.
Und diese und die beiden sind auch wieder in diesem Dorf unterwegs und so weiter. Und es sieht aber jetzt wirklich grafisch schön aufgehübscht aus. Und ist, man hat leider dann nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil das war so ein kleiner In-Between-Teaser. Also es war nicht so eine große Präsentation, was mich ein bisschen erstaunt hat. Aber alleine die Tatsache, dass da jetzt ein Remake kommt und sie keine Bewegungssteuerung von der Wii da reinpressen müssen, das war nämlich das Problem an dieser Wii-Version. Ich glaube, das könnte gut werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bin großer Fan von Frame im Allgemeinen. Ich finde, das ist eine super gute Spielereihe. Und der zweite Teil ist so ein bisschen wie Silent Hill 2, so dieser, der immer hervorgehoben wird von Fans. Der viele sagen so, der zweite ist der beste. Kann man sich drüber streiten, aber er ist wahnsinnig gut. Also es ist ein tolles Spiel. Und ich glaube, auch interessant für Leute, die vielleicht einen Einstieg suchen, ist es eigentlich ein guter Einstieg.
Ich erinnere mich noch an meinen großen Kritikpunkt. Ich habe das damals im Studium gespielt. Das ist ja ein Titel, der 2003, 2004 irgendwas gewesen sein muss. Und ich glaube, der lief auch auf der Xbox. Der war nicht nur auf, ich bin mir unsicher.
Da gab es einen Xbox-Port, ja.
Gibt einen Xbox, siehst du, da habe ich das nämlich gespielt. Und ich erinnere mich, dass ich so alles finden wollte und alles machen wollte und alles fotografieren wollte. Und dadurch habe ich es mir ein bisschen kaputt gemacht. Das Spiel ist nämlich super, wenn du einfach dich auf die Story fokussierst. Dann bist du auch so in 10, 11 Stunden durch. Aber ich bin so da ewig dann rumgedödelt und dann wurde es mir ein bisschen nervig. Also wenn mein Tipp wäre, wenn ihr es dann spielt, spielt es nicht so durch, dass ihr alles machen wollt. Dann wird es ein bisschen, dann zieht es sich unnötig in die Länge und verliert dann ein bisschen an Atmosphäre. Das ist gar nicht nötig. Man bekommt da auch nichts Tolles für.
Na gut, ich habe das ja zum Beispiel noch nie gespielt, ne?
Weil, ja, dann weißt du ja jetzt, wie es zu spielen ist.
Genau, ich bin ja erst seit kurzem horroraffin und eigentlich ist das ja eine Traumvorstellung, weil Fotografie-Games sind ja auch voll mein Ding. Ich weiß nicht, also erstmal habe ich noch keine Switch 2, das ist das erste Problem, aber das wird sich hoffentlich irgendwann um Weihnachten herum lösen. Und dann zweitens ist es, glaube ich, arschgruselig und ich muss überhaupt erstmal checken, ob ich das alleine spielen kann. Das ist ein großes Problem, ja.
Aber auf der Haben-Seite, du bist ja Japan-affin.
Das stimmt.
Und das Spiel ist, also die Serie generell, aber gerade der zweite ist hart japanisch, weil es sehr stark in die japanische Folklore reingeht und weil es halt auch in so einem japanischen klassischen Dorf spielt. Also ich glaube, du wirst dich da auf unheimliche Weise sehr zu Hause fühlen.
Das hoffe ich doch.
Zu Hause fühlen wir uns wahrscheinlich auch bei Resident Evil Requiem, zumindest wenn wir die Vorgängerteile gespielt haben, so gerade 7 und 8. Wir haben jetzt schon von mehreren Seiten gehört, nämlich von Annes und von Michas Seite, wie Requiem sich so gespielt und ihr habt es ja auf der Gamescom beide angespielt, auch hier im Brunch berichtet. Jetzt sieht man ein paar neue Szenen und man sieht doch wieder noch mehr von der, ist es Frau Ashcroft, wie heißt die Mutter? Ist ja auch alles wurscht. Man sieht mehr von der Mutter, die man ja eigentlich auch schon kannte aus den älteren Teilen oder einem älteren Teil. Und jetzt kriegt die doch irgendwie eine größere Rolle oder auch nicht.
Ich glaube,
bin verwirrt langsam.
Ja, ich glaube fast, das ist der Anfang des Spiels, das mit der Mutter. Und dann passiert irgendwas und dann sehen wir ja in diesem neuen Trailer, den sie heute gedroppt haben, dass sie von dem Polizisten gefragt wird, ob sie an den Tatort zurückkommt. Sie ist ja FBI-Agentin, die Tochter. Und ich glaube, dass in diesem Hotel am Anfang irgendwas ganz Schreckliches passiert und da die Mutter dann zu Tode kommt und dass deswegen dann ein Tatort ist quasi. Und
sie kommt selber zum Tatort, wo ihre Mutter steht, meinst du?
Ja, weil der allererste Reveal-Trailer hat das ja schon so angedeutet, dass ihr Chef ihr gesagt hat, ich weiß, da ist viel mit ihm passiert in diesem Hotel, aber sie müssen da noch mal hin zurück. So, und das ist wohl dieses Hotel, was wir da in dem Trailer sehen. Und diese Zwischensnippets, wo du so mit dem Feuerzeug durch die Gegend schleichst, das ist diese Demo, die wir beide gespielt haben, Micha und ich. Mhm. Und das ist halt wirklich, also es ist arschgruselig. Und es ist krass. Ich finde es einfach super. Ich finde es toll, wir haben jetzt auch hier ein paar neue Gegner so in einzelnen Bilder im neuen Trailer gesehen. Und diese Atmosphäre ist einfach schon unglaublich gruselig.
Sieht sehr, sehr gut aus. Ich kriege so richtig Bock. Toll. Ich hätte direkt Bock, auch alles in VR zu spielen. Ich habe Bock, es in richtig schön zu spielen. Die Nintendo Switch 2-Version ist sehr ehrlich präsentiert worden. Man sah schon als erste Einschränkungen, die man auf diesem mobilen Chip dann hinnehmen muss. Aber so dramatisch sah es jetzt auch nicht aus. Ich glaube, man kann da eine sehr gute Zeit haben, aber man sah die Unterschiede. Fand ich toll, dass sie es richtig gezeigt haben.
Die Haare, da ist es mir sofort aufgefallen. Also die Haare waren so, ich weiß nicht, wie es dir da ging, Anna, aber als ich die Demo gespielt habe, war ich so völlig fasziniert, wie die Haare von Grace aussehen. Und vor allen Dingen, wenn du dann vor so einer Lampe stehst, da gibt es dann ja in diesem Gang dann so rote und grüne Lampen irgendwie, wie das dann durch das Haar so geschimmert ist. Und ich habe da die ganze Zeit die Kamera, ich konnte es nicht glauben, wie gut das aussah. Und also in der Third-Person-View, ne, wenn man das die Kamera nach außen gesetzt hat und auch generell, wie das Licht reagiert. Und das sah jetzt in der Switch-Version nicht ganz so beeindruckend aus. Da waren die Haare mehr so fest. Ja, also es wirkte so ein bisschen so, als hätte sie, sah so ein bisschen aus, als hätte sie sehr viel Haargel drin.
Cloud-Strife-Style.
Ja, also es das war nicht mehr so dynamische Haare, bin ich mal gespannt. Aber ich finde es cool überhaupt, dass es überhaupt für Switch 2 kommt, weil
da kommen alle bisher Resident Evils jetzt wohl raus, so heißt das Gerücht. Village. Das ist 2, 3, 7, 8, 9.
Ja, weil das cool. Bisher gab es für den neueren Resident Evil zwar, gab es dann halt immer nur so Cloud-Versionen für die erste Switch, also so, wo du das Ganze so streamst. Und das ist ziemlich cool, dass da jetzt halt richtige Ports kommen. Also sie haben ja auch jetzt dann hier nochmal Village geteasert. Das ist der achte Teil. Und das finde ich gut. Also ich bin hammer gespannt auf Requiem. Das drückt alle Buttons bei mir. Ich finde auch cool, dass wir bisher nur was von Grace gesehen haben. Ich hoffe, das bleibt auch in diesem geerdeten Ton, weil ich finde das tatsächlich auch sehr gruselig mit diesen Tatorten und so.
Es gibt ja dieses Gerücht, dass da noch Leon S. Kennedy kommt.
Ja, der dann Salto schlagend um die Ecke gesprungen kommt.
Genau. Der da seinen Suplex macht. Ja.
Was ich gerade sagen.
Ich habe ja immer mit einem Kumpel von mir spiele ich ja diese ganzen Resident Evil Spiele durch, so hintereinander. Und dann, wir labern halt sehr viel Bullshit, wenn wir zusammen sind. Und wir haben dann aus Leon S. Kennedy haben wir einfach der heißt jetzt Shit. Leon Shit Kennedy haben wir gemacht. Deswegen muss ich gerade so daran denken, als du Leon S. Kennedy betont hast.
Wofür steht denn das S? Also wir sind jetzt auswendig, kann man es nachgucken?
Keine Ahnung, Mann. Wir haben einfach gesagt, der heißt Shit Simon? Mit zweitem Namen.
Das soll jetzt eigentlich so eine Background-Recherche werden. Leon S. Kennedy. S stands for
Squid.
Ja, hier Games Learning Society. Leon Tsukoto. Scott. His name steht für Scott. Leon Scott Kennedy.
Ist nah dran an Squid und
das
Shit.
Das wäre mir ja jetzt schon die 4,50 Euro als Member hier bei Insert Moin in der Community wert. Muss ich ja schon sagen. Da wird die extra Meile gelaufen. Und damit kommen wir zum absoluten Highlight. Absoluten Highlight. Für mich persönlich, Metroid Prime 4 Beyond hat mich bisher nicht so mitgerissen. Ich habe gesagt, der dritte war schon echt nicht mehr so gut. Und dann haben sie die ersten Trailer gezeigt und dann so, die Rätsel sind ja schon ein bisschen zum Einschlafen. Dann habe ich selber gespielt und gesagt, das ist schon nett mit Maus, aber ich glaube, ich spiele einfach so wie den ersten Teil, bitte. Wie das Remake, das Remaster vom ersten. Das war super, ich spiele das dann so, dankeschön. Und jetzt haben sie einen Trailer gemacht, da haben sie gesagt, den Michael von Insert Moin, den haben wir noch nicht begeistert. Dann packen wir doch jetzt mal in den Trailer alles rein, was wir noch nicht gezeigt haben, was aber ultra shit mega geil aussieht, was so gar nicht bisher in Metroid Prime war. Samus in einem neuen Suit auf einem Motorbike durch eine Open World, Monster in Eishöhlen, die super geil freaky, creaky aussehen. Geil, ich bin begeistert. Dieser Trailer hat es mir jetzt richtig besorgt.
Ich die erste Szene, du siehst Samus auf diesem Motorrad, ich direkt so, Akira.
Ja, genau.
Das ist ja nur, und ich fand es sofort geil. Also ich, allein diese, das ist so ein organisch, fast schon, also es sieht so aus wie ihr Suit. Das ist ein super spaciges Motorrad irgendwie, das ist schon geil. Und anscheinend kann man damit frei rumfahren auf dem Planeten.
No World. Mega krass.
Da vielleicht machen sie, pass auf, vielleicht wird das so ein Mega-Ding und das ist auf einmal so ein Metroid Prime wie ein Zelda Breath of the Wild. So mega groß. Und zuerst habe ich fast gedacht, okay, es geht jetzt also doch nicht um Metroid Prime, jetzt kommt nochmal irgendwie Extreme G4 um die Ecke und Samus ist ein playable Character, als es dann nur auf dem Bike losging. Das hat nämlich so ein Aussehen wie bei Extreme G. Aber ja,
das am 4. Dezember kommt es auch raus. Ich hatte fast ein bisschen Angst, dass es gar nicht mehr dieses Jahr rauskommt. So, weil ja, so wie bis jetzt mit einem Termin gewartet haben und das war jetzt so, ich habe schon ein bisschen geschwitzt, als ich da saß und das gesehen habe. Ich dachte so, warum ist das so gut? Also genau das, ich hatte dieselbe Reaktion wie Michi. Das drückt alle Buttons. Das sieht auch so schön fluid aus von den Bewegungen und von den Animationen. Man sieht das und hat so eine gute Idee davon, wie sich das spielt, oder? Auch mit den Vorerfahrungen von den anderen Primes. Und ich habe das Gefühl, dass, auch wenn ich das selber nicht in der Hand hatte, aber ich habe das Gefühl, okay, ich kann mir vorstellen, wie flüssig sich das spielt und wie man schön zwischen diesen ganzen Fähigkeiten wechseln kann und so. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und das Motorrad hat mich wirklich umgehauen. Man kann ja irgendwie auch in Höhlen reinfahren und so und das ist mega geil. Steigt dann runter, läuft dann so rum, wie man es in Metroid Prime irgendwie kennt. Obergeil. Und es hat auch wieder so diese Erkundungsatmosphäre dadurch auch bekommen. Ne? Das hat man so vorher in den Trailern nicht so bemerkt. Das war ja alles so linear und alles so mit viel Story und Cutscenes.
Es war halt genau so wie die alten. Da, so, dass du dieses Blockweise und dann musst du die Tür aufschießen und dann gehst du durch und dann hast du quasi den neuen Abschnitt. Das war ja sehr linear getrennt und keinerlei Freiheit irgendwie großartig. Klar kannst du mal irgendwo oben einen Felsen losschießen oder eine Tür öffnen und da dann irgendwie später reinspringen mit dem Ball oder was. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderer Ansatz, wenn sie da auf einmal Open-World-technisch sich komplett frei bewegen kann. Das ist schon ein Paradigmenwechsel.
Nice.
So. Dann kommen wir auch auf einen Paradigmenwechsel hier zu sprechen. Wollen wir noch die News zu Ende machen vor den Games oder die News dann nochmal später machen? Wir reden jetzt über Metal Eden und zwar macht das Micha. Willkommen zu den Games.
Willkommen zu den Games, die wir gespielt haben. Wir haben diesmal nur zwei, aber ich möchte kurz über Metal Eden reden, weil das spielt hier ansonsten ja keiner.
Ach du, ich habe das auch runtergeladen. Ich bin nur noch nicht zum Spielen gekommen. Ich fand das schon auch interessant.
Also dieses Jahr kam ja Doom the Dark Ages raus, ne? Habt ihr das gespielt?
Ja.
Nein.
Ich fand es ein bisschen enttäuschend tatsächlich. War nicht so, wollte es sehr mögen, war aber so ein bisschen underwhelmed, war mir zu langsam. Und irgendwie nicht ganz dieses schnelle klassische Doom-Gameplay, das ich haben wollte von Doom 2016 oder meinetwegen auch Doom Eternal. Und Metal Eden ist im Prinzip Doom Eternal, also genauso schnell, genauso rasant, bloß in einem Science-Fiction-Szenario mit Cyberpunk-Ästhetik. Und das eins der geilsten Actionspiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Das Ding ist krank. Ich liebe es. Es ist, also erstmal die Spielgeschwindigkeit ist angemessen. Eigentlich mal, also schnell genug, es könnte ein Tacken schneller sein, aber es geht halt, also es ist ansonsten schon ganz cool, man muss sehr flott unterwegs sein. Es spielt irgendwie, Story ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber so grob gesagt musst du so eine Arche mit Menschen retten, die sind alle so auf digitalen Chips gespeichert und eine KI möchte diese Menschen aber nicht freigeben und die für immer halt in diesem Computer gefangen halten und du bist so eine Einheit, die versucht, das zu verhindern, ist eigentlich egal. Also die Story wird so zwischen so kurzen Sequenzen erzählt, wo du zwischen Arealen hin und her wanderst, die ist so ein bisschen philosophisch, so geht so ein bisschen Richtung Ghost in the Shell und so. Da gibt es dann eine andere KI, die redet mit dir und die sagt dann so Sachen wie, ich habe das Gefühl, ich bin in einem Traum, aus dem ich nicht erwachen kann und sowas. Also sehr philosophisch alles, ist nett. Also es ist so eine extra Note, aber deswegen spielt man es nicht. Man spielt es wegen diesem schnellen Gameplay. Und das ist im Prinzip so, dass es sehr vertikal ist aufgebaut von den Arenen. Also du kommst meistens immer in so Arenen rein, wo dann genau wie bei Doom dann halt Gegner irgendwie reingesprungen kommen. Du musst dann mehrere Wellen überstehen, bis du dann halt in den nächsten Bereich laufen kannst und in diesen Zwischenbereichen hast du dann so leichte Parcoursabschnitte. Also es erinnert dann an diesen Stellen so ein bisschen an Ghost Runner, Auch ein Cyberpunk-Spiel, was super ist, nur nicht im Ansatz so schwer. Also es dient eher dazu, dass es so ein bisschen, dass du ein bisschen Bewegung und Dynamik dazu
hast. Ähnlich linear?
Ja, ist genauso linear, ist super linear. Also ist sehr, sehr linear, ist kein Open-World-Titel oder so, sondern ist halt wirklich straight linear, so wie du es von dem ersten Doom auch kennst. Also ich würde es erst mit dem ersten 2016er Doom tatsächlich
vergleichen. Weil Ghost Runner ist ja so ein richtiger Schlauch, da ist ja gar nichts mit rumlaufen. Genau. Das ist ja wirklich nur Schlauch.
Ich glaube, Metal Eden würde auch schon eher in die Richtung gehen. Also man hat relativ wenig Bewegung. Aber das ist auch egal, weil du gehst halt quasi nur wegen diesen Kämpfen da rein und du hast dieselbe Bewegungsfreiheit, die du halt aus dem Doom auch kennst. Du kannst springen, du kannst einen Doppelsprung machen, du kannst schweben, du kannst einen Dash machen und so weiter. Das ist alles drin. Du kannst einen Nahkampfangriff machen und so weiter. Und dann gibt es die Mechanik mit den Cores. Und das ist cool. Die Cores sind im Prinzip die Herzen der Gegner. Das sind halt alles so Cyborg-Dinger, aber ich sage jetzt mal einfacherweise, das sind Herzen. Und die kannst du, wenn du genug Energie gesammelt hast, diese bekommst du, wenn du halt aggressiv vorgehst, wenn der Gegner anschießt oder so, so ähnlich wie in einem Fighting-Game, kriegst du so eine Energieleiste dann erfüllt. Und wenn die aufgeladen ist, kannst du den Core aus einem Gegner heraus extrahieren, wenn man in der Nähe steht. Also das ist im Prinzip sozusagen der Finishing-Move. Ziehst du den raus, ist der Gegner sofort tot. Das ist so, als würde man die Batterie rausziehen und dann hast du den Core in der Hand und dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Also du kannst diesen Core dann entweder auf einen anderen Gegner werfen und dann ist das quasi wie eine kleine Bombe. Oder du kannst den Core konsumieren und kriegst dann für eine kurze Zeit Energieboost zurück, also Lebensenergie. Das ist also quasi die Möglichkeit, um sich wieder zu heilen. Oder, und du bekommst dann zusätzlich dann manchmal noch so kleinere Fähigkeiten. Zum Beispiel einen Schlag, um gepanzerte Gegner zu durchbrechen. Und du musst die ganze Zeit immer aggressiv spielen. Also du bekommst nur Lebensenergie zurück, wenn du genau wie bei Doom aggressiv spielst und angreifst. Und du kannst einige Gegner auch nur besiegen, indem du ganz aggressiv vorgehst und die so schnell wie möglich tötest und diesen Core halt rausziehst. Und diese Misch, das funktioniert so gut. Es ist alles schön, schön schnell. Die Gegner werden schön fordernd mit der Zeit. Irgendwann kommen eine ganze Reihe von gepanzerten Gegnern mit dazu, gegen die man dann irgendwie arbeiten muss. Und die haben auch alle so einen geilen Ninja-Style. Also gibt es einen Gegnertyp, der sieht so ein bisschen aus wie eine elektronische Version von den Ninja Turtles. Die haben halt wirklich so, die haben so ein, also es sieht aus wie...
Es gibt nur Roboter bei den Ninja Turtles als Charakter.
Ja, ja. Aber stellt euch vor, die Ninja Turtles selber auch mit so einem Panzer hinten drauf, so bloß als Maschine. Und das sind halt quasi die gepanzerten Gegner. Also es ist sehr einfallsreich, was diese Sachen betrifft. Und das, was das Spiel halt darüber hinaus auch so gut macht, ist, dass es genau denselben Flow und Rhythmus wie das klassische Doom hat, nur alles gegen diese elektronische Science-Fiction-Ästhetik austauscht. Also es gibt eine dynamische Musik, aber die pumpt halt die ganze Zeit Elektro-EDM-Sound raus und es passt hervorragend. Und du hast zwischendurch auch Explosionen und ein bisschen Blut natürlich auch, aber hauptsächlich halt funkensprühende Sachen, weil du gegen Roboter kämpfst und so. Es gibt sehr, sehr gutes Trefferfeedback.
Wen spielen wir denn da? Ist das irgendwie ein Charakter? Weil ich sehe gerade, man kann sich auch in einen Ball verwandeln, nicht, dass wir da Samus Aran spielen.
Sie sieht eigentlich genauso aus wie Samus Aran. Also Prinzip ist, sie heißt Asuka, glaube ich. Es ist irgend so eine Kampfeinheit, so viel erfährt man nicht über sie, aber sie kann sich auch in einen Ball verwandeln, genau. Da diese Fähigkeit gibt es auch. Ich kann es einem empfehlen, die von The Dark Ages ein bisschen enttäuscht waren. Also die vielleicht gesagt haben, ich hätte gerne wieder so ein schnelles Doom gehabt. Ich fand The Dark Ages jetzt nicht kacke, aber es war irgendwie sehr langsam und ein bisschen langweilig, wenn man halt die anderen beiden Dooms davor gespielt hat. Und wenn man so wirklich dieses etwas simplere, aber dafür fordernde Gameplay craved, also wenn man wirklich so schnelle Shooter-Action haben will, dafür ist das perfekt. Und ich feiere diese... Ja, achso?
Sag ruhig.
Ich feiere diese Science-Fiction-Optik, weil sie holen da viel, viel raus. Es gibt so zum Beispiel so Sequenzen, wo du zwischen diesen Stages hin und her bewegen kannst. Da läufst du nicht nur, sondern du kannst dann auch so auf so Seilrutschen herumfahren. Das ist dann quasi so eine automatische Sequenz, wo dann für ein paar Sekunden ein bisschen Story erzählt wird und so. Aber das ist visuell einfach geil gemacht, weil man dann durch so Lichttunnel durchfliegt und dann fliegen so in Hochgeschwindigkeit so Lichteffekte an dir vorbei. Also du ist dann in so, weiß nicht, du siehst dann halt große Landschaften voll mit Wolkenkratzern, die aus komplett Metall bestehen und so weiter. Es ist so eine richtig, eigentlich sehr dystopische Welt, in die du da reingelassen wirst. Und sie fliegt wirklich in Hochgeschwindigkeit an dir vorbei. Und das ist das perfekte Spiel, um einfach nur zu reagieren. Also irgendwann denkt man auch nicht mehr nach. Irgendwann ist man nur noch so in so einem Reaktionsmodus. Man kommt da irgendwann in so einen Flow rein. Das ist ganz hervorragend.
Und es scheint sich selbst auch nicht zu im Weg zu stehen, denn es ist relativ schnell, so in 5-6 Stunden, durchspielbar. Kostet 40 Euro auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series XS und PC. Wo hast du es gespielt?
PlayStation 5.
Und wer sich vielleicht nicht zu 40 Euro hinreißen lassen möchte, kann für die Hälfte des Preises das Vorgängerspiel des Entwicklerstudios Raycon Games vielleicht kaufen. Das heißt Ruiner. Und das ist auch ein Cyberpunk Action-Shooter mit so Akira-Kram und so. Also ist auch sehr, sehr cool. Ja. Andere Perspektive. Das sind also kein Ego-Shooter, sondern das ist dann so einer von so Top-Down. Aber ansonsten eigentlich sehr ähnliches Prinzip.
Das war super. Das war auch sehr gut, ja. Aber das war tatsächlich ein bisschen anders. Das war eher so...
Es ist kein Ego-Shooter,
Nee, es ist kein Ego-Shooter. So Vogelpiss. Top-down. War aber auch cool. Also auch sehr, sehr düster. Und es ist sehr, sehr ähnlich stilvoll. Also ich finde, wenn einem das gefällt, Metal Eden ist es nicht mehr ganz so brutal, weil Runa hatte schon so eine ziemlich eklige Atmosphäre teilweise auch bewusst. Also das meine ich jetzt als Lob. Ne? Ich fand das schon sehr gut. Das war Cyberpunk in sehr, sehr abartig, aber fand das schon, Metal Eden ist da ein bisschen kompatibler für nicht ganz so zartbeseitete, aber stilbewusst ohne Ende. Richtig gutes Ding. Also ich war so ein bisschen unzufrieden nach Doom. Ich dachte so, wo ist der Shooter, der mich jetzt dieses Jahr beschäftigt? So, ich brauche immer diesen einen Shooter, wo man immer wieder zurückkehrt. Und das ist jetzt Metal Eden. Also da bin ich super froh. Und da ich eh voll auf Science-Fiction Bock habe, aber jetzt bei Metroid ja auch bemerkt hat, das ist es jetzt wirklich super, genau mein Ding gewesen. Also mag ich total.
Dann kommen wir doch von deinem Ding zu meinem Ding und reden über Everybody's Golf Hotshots. Ich liebe ja nicht nur Tennis, sondern auch Golfspiele und schlage da gerne die Bälle durch die Gegend. Everybody's Golf ist eine Serie, die auf der PlayStation seinen Ursprung fand und ab dem zweiten Teil von dem Entwicklerstudio Claphands gemacht wurde. Hieß dann in Amerika Hotshots Golf oder Hotshots, ja doch, Hotshots Golf und kam dann aber auch über die Vita, glaube ich, wieder unter dem Namen Everybody's Golf hier in Europa relativ, ja, nicht erfolgreich, aber man kannte es, die es mochten, haben es gespielt, ist schon eine sehr kompetente, süße Reihe, die sich durch absolut wilde Charaktere ausgezeichnet hat, also sehr, sehr Anime, skurril mäßig. Und jetzt hat das Ganze aber gemacht Bandai Namco. Es ist also eine Auftragsarbeit und also ein ganz neuer Entwickler für die Serie. Und die haben das Ganze umgesetzt und offensichtlich für die Nintendo Switch 1 als primäre Plattform umgesetzt. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das Spiel tausendfach langweiliger aussieht und seelenloser als das letzte Everybody's Golf, das vor 9 Jahren. Ich glaube 9 Jahren oder 8 Jahren, 2017, auf der PlayStation 4 erschienen ist. Das kann man auch immer noch spielen, allerdings nicht mehr im Online-Modus. Da wurden die Server leider abgeschaltet. Aber das Everybody's Golf für die PlayStation 4 ist sehr, sehr gut. Auch das dritte ist sehr, sehr gut. Also es gibt eigentlich kein schlechtes Everybody's Golf. Man kann ab Teil 2 alle spielen. Und die sind alle sehr, sehr ähnlich, weil sie immer auf das gleiche Grundprinzip zurückgreifen. Dieses 3-Klick-Shot-System, das man erst ausholt, dann am Maximum oder halt die Stärke bestimmt und dann am Ende nochmal das Timing genau setzen muss, während man mit dem Digitalkreuz dem Ball einen Spin gibt. Das gleiche Prinzip benutzt ja auch Mario Golf zu großem Erfolg. Und das funktioniert natürlich auch jetzt hier im Neuen, also Everybody's Golf Hotshots kostet 40 Euro und ist ein sehr spaßiges Golfspiel. Und ich muss ihm aber vorwerfen, dass es halt einfach überhaupt nicht so gut ist wie die direkten 2 Vorgänger, die halt schon viel älter sind. Es sieht nicht so gut aus, es sieht seelenlos aus und es gibt auch hier und da ein paar Entscheidungen, die sind so richtig weird. Und zwar gibt es irgendwie einen Cast von knapp 30 oder um die 30 Charaktere. Man startet mit 2 und wenn man jetzt nicht gerade auf absolutes Billig-Anime-Drama steht, muss man im Kampagnenmodus, so ein World-Tour-Modus, immer gleichen Kurse spielen bis zum Umfallen. Also ich habe 12 Stunden gespielt und ich habe gerade mal den 4. Charakter freigeschaltet.
Oh mein Gott, das ist ja
absolute Hölle. Aber das Spiel macht schon Spaß. Und wenn man jetzt halt nichts anderes spielen will und irgendwie nur auf Golf ist oder so der Superfan der Serie ist, könnte es einen vielleicht trotzdem interessieren. Die Kurse sind gut, sie sind allerdings auch nicht ganz so ausgefallen. gefallen und interessant wie in Vorgängern. Irgendwie ist halt alles an dem Titel, sagt mir so, oh, es ist halt nicht so gut wie das, was du schon mal gespielt hast in deinem Leben. Und dann fällt es mir irgendwie so schwer, es zu empfehlen. Das möchte ich einfach allen auf den Weg geben, dass es, wenn ihr irgendwie ein PlayStation Plus Abo zum Beispiel, da gibt es die Vorgänger, dann könnt ihr dann einfach runterladen und auf eurer PlayStation 5 spielen. Die fände ich jetzt besser. Durchweg. Ja.
Bei Hotshots muss ich immer an Charlie Sheen denken. Warum weinst du dein kleines Regengesicht?
Wegen dem Namen, ja. Wegen dem Film. Ja,
wegen dem Film, genau. Ansonsten klingt das sehr furchtbar, muss ich sagen. Es tut mir leid.
Dann muss ich irgendwie noch was Positives sagen. Aber es ist halt, es sieht, die Optik ist echt, ist
ja,
schwierig.
Macht halt
sieht,
viel
es
aus,
sieht
aus, oder?
Wie ein Mobile, es sieht aus wie ein super billiges Mobile-Game. Und dann läuft es nicht mal gut. Es läuft mit 30 FPS. Und wenn man da dann ins Detail geht, also die Switch-Version hat auch aktuell noch den Bug, dass selbst das Interface, also die Eingaben, die man sieht in den 2D-HUD-Overlay, wenn man jetzt Schwung holt und dann guckst du ja auf diese Anzeige, die sich füllt, und dann willst du ja das Timing richtig setzen. Die lief halt im Vergleich zu den anderen Sachen früher immer mit 60 FPS, dass du das halt gut flüssig treffen konntest. Und es gibt auch keine Switch 2-Version oder so. Die Switch 2-Version läuft halt genauso scheiße wie die Switch 1-Version. Da läuft die 3D-Grafik so ein bisschen besser, aber hat halt auch den Bug mit den 30 FPS im Interface. Und dann triffst du den Ball halt nicht vernünftig für einen Abschlag. Das ist halt für ein Golfspiel eigentlich echt so ein bisschen eine Bankrotterklärung. Das können sie natürlich noch patchen. Ich habe die PS5-Version gespielt. Da geht das mit den 60 FPS im Interface und da läuft das Spiel auch relativ flüssig. Aber auch da sind so technische Ungereimtheiten, die so ein bisschen peinlich sind. Ich will das kurz einmal erörtern, einfach weil ich es halt rausgefunden habe während des Testens. Es gibt einen 120-Hertz-Modus, der wird auch aktiviert. Dann kann man mit 120 Hertz spielen. Aber das Spiel hat eine Framerate maximal von 77 FPS.
Wow.
Ja, also ist es sinnvoll, VRR zu aktivieren, dass du halt dann Variable Refresh Rate hast und dann mit deinen 77 oder zwischen 40 und 77 Frames zocken kannst bei einem Golfspiel. Oder du schenkst dir das einfach, machst den Scheiß wieder aus und spielst halt mit 60. Das ist dann auch vollkommen okay. Dann hast du noch einen Toggle, der heißt HDR, der macht aber nichts. Also der macht schon was, es macht so ganz kleine Veränderungen im Farbton und Helligkeiten, Highlights, allerdings halt in-game, in dem Modus, wo du bist. Es aktiviert nicht den HDR-Modus der PlayStation 5 und macht dann das Spiel in dem HDR-Render-Mode oder sowas. Gar nicht, null. Da passiert einfach nichts, das Spiel ist immer SDR. Aber du hast trotzdem einen HDR-Tockel, der offensichtlich nicht funktioniert. Und das sind alles so Sachen am Rande einfach, wo ich denke, ui, das ist aber nicht so richtig cool geworden, Leute. Es ist, glaube ich, auf keiner Plattform so, wie es soll. Auf dem PC hat es noch andere Bugs. Da bleiben dann die CPU-Gegner manchmal beim Abschlag hängen und nehmen einfach nicht ihren Schuss. Muss das Spiel dann killen und neu starten und dann möglicherweise nochmal 8 Löcher neu spielen, weil sie beim 9. Loch, also beim letzten meistens, einfach den Abschlag nicht genommen haben. Also, schwierig.
Herrlich.
Und es ist trotzdem macht es, ich hatte das gespielt, ich habe richtig Spaß gehabt. Ich spiele ja nicht umsonst 12 Stunden irgendeinen Scheiß. Es ist immer noch Everybody's Golf und sie haben auch vieles, was die Serie ausmacht, hier durchaus ordentlich umgesetzt. Aber hey, das ist,
Es klingt wie ein klassischer Pokémon-Lounge, ganz ehrlich. Also
so ein bisschen,
eigentlich stimmt. Ist alles scheiße, aber man spielt es trotzdem richtig gern.
Ja, ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Ja.
Herrlich.
Gut, dann kommen wir doch zurück zu den News. Es gab noch ein Showcase, und zwar ist Acclaim ja zurück als Publisher und hat sich jetzt in so einem Showcase gesagt, jetzt zeigen wir mal, was wir drauf haben. Und ich hatte ja in einem der letzten Brunches auch kurz drüber gesprochen. Man sah in so einem Teaser schon ein paar der Spiele, die sie gezeigt haben, also so Auto-Battler, wo du nur den Charakter bewegst und irgendwie automatisch geballert wird. Es sieht alles sehr indie, recht seelenlos aus und ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, es ist auch alles so halb zusammengekauft. Also das Spiel, was mich mit am meisten mitgerissen hat, wo ich halt auch dachte, NBA Jam ist von Acclaim aus den 90ern. Und sie zeigen ein Basketballspiel, ist das vielleicht irgendwie was? Nein, das heißt Basketball Classics und das gibt es seit 2017. Da haben sie jetzt einfach die Lizenz gekauft, das ist halt von dem PC und bringen es jetzt zu Nintendo Switch. So, also der fauleste Attempt ever, aber ich habe wenigstens das Spiel kennengelernt und mir jetzt für 2 Euro gekauft auf Steam und es ist halt echt gut. Basketball Classics, cooles Spiel, kauft euch das, kostet nichts und ist klasse. 5-5, 2D. Kram. Dann gab es noch als interessantes Spiel, wie ich fand, das Hyper Yuki Snowboard Syndicate sah ganz gut aus,
das
so SSX-Style.
Cool,
ja, das finde ich auch gut.
Das sieht schön bunt aus. Das erinnert mich total an Jet Set Radio. Und das ist eine gute Assoziation, die man haben kann.
Ja, das hier ist natürlich überhaupt nicht Open World, so wie Jet Set Radio, sondern halt wie SSX, einfach nur von oben runter.
Ja, ist perfekt.
Linear, ja. So, aber der Stil sieht echt cool aus. Der sieht auf jeden Fall aus wie Jet Set Radio. Schön bunt, schöne Farben. Boost-Meter, scheint aber auch recht simpel zu sein von dem, was ich jetzt erst gelesen habe. Dann fand ich super interessant Cutternaut, aber auch nur, weil ich es vorher nicht gesehen habe. Das ist wohl auch schon längst alt auf dem PC.
Habe ich in der Liste bei mir drin, das ist jetzt gerade im Sale. Das ist ein Titel, den habe ich schon lange, ich hatte kurz überlegt, ob ich den jetzt kaufe, weil der jetzt gerade runtergesetzt war, aber habe ich noch gewartet.
Das ist hat Dead Cells meets Space, so Samurai-Slasher.
Und ja, Horror. Es sieht, genau, und Horror, und da bin ich natürlich sofort dabei. Und das sieht schön eklig, widerlich, splatterig aus. Und da habe ich gedacht, cool. Spricht mich doch sehr an. Das ist alles so mit Mutantenzeug. Du bist halt irgendwie in so einer Cyberpunk-Umgebung unterwegs, spielst einen Samurai. Alles ist verseucht, alles ist blutig, alles zerplatzt und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen davon abgehalten hat, das jetzt tatsächlich zu spielen, ist halt eben halt genau das, was an Dead Cells erinnert, nämlich Roguelite. Ich kann Roguelites eigentlich nicht mehr sehen.
Ich war noch mit dir auf der Gamescom, was weiß ich, war das, als Dead Cells rausgekommen ist, da hattest du das auf deiner Nintendo Switch mit bei. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt langsam erinnerst, wie ich das Szenario so gebe. Und wir haben da alle in dieser Wohnung zusammen geschlafen und du warst so gehypt von Dead Cells, hast das so geliebt. Und jetzt magst du das Genre nicht mehr. Wie traurig.
Ja, das ist auch das Einzige, was ich auch richtig intensiv gespielt habe. Und ich habe, es gibt ein paar, die ich ganz gut finde, das kommt drauf an, aber es überzeugt mich nicht, ne? Es gibt ein paar Genres, wo ich sofort zuschlage und Roguelite, da habe ich auch echt viele schlechte mittlerweile gespielt und das sieht aber wirklich gut aus, also mich überzeugt ja eigentlich eher das Gegröse. Das sieht ja sehr schön blutig aus, aber ich glaube, das kann funktionieren, aber das ist, glaube ich, PC-only, ne? Das gibt es gar nicht für...
Das kommt jetzt für Konsolen dann.
Ach so, ja, okay.
Genau, sie machen dann auch das Konsolen-Publishing. Also, ich weiß nicht, ob euch noch irgendein anderes Spiel begeistert hat, was ihr noch erwähnen wollt. Auf jeden Fall ist Acclaim zurück irgendwie, aber halt nicht so, wie ich es jetzt mir gewünscht hätte. Vielleicht waren das aber auch offensichtlich falsche Erwartungen. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Sony hat jetzt auch so eine PlayStation Family App.
Sorry, die Reaktion ist voll geil.
Ja. Dafür sind wir
Acclaim zurück.
Moin. Ja. Das war jetzt eher so unterwältigend, möchte ich meinen.
Ja, ist es auch. Also die zwei Spiele, die wir genannt haben, sind wahrscheinlich die interessantesten.
Eben.
Und wenn das nicht so der Fall ist, dann sagt uns das gerne auf dem Discord und dann gucken wir uns die anderen, nehme ich auch noch an.
Die Reaktion war so sehr ehrlich. Großartig.
Sony hat jetzt auch so eine PlayStation Family App, also das, was Nintendo schon seit 10 Jahren oder so macht. Wollte ich einfach nur erwähnt haben für alle Eltern da draußen, wenn eure Kinder eine PlayStation haben, PlayStation 5, könnt ihr damit jetzt die Spielzeit regulieren. Ihr könnt Spiele ausblenden und all solche schönen Dinge machen und das finde ich immer
Das gibt
top.
Streit.
Ja, finde ich
das
aber gut.
Das gibt Streit. Ja, natürlich, klar, es ist natürlich sinnvoll. Solche Apps sind immer sehr hilfreich, wenn sie denn richtig funktionieren und es nicht irgendwelche Schlupflöcher gibt, die man ausnutzen kann. Aber da kann ich euch sagen, da werden die ein oder anderen Jugendlichen aber schön auf die Barrikaden gehen, wenn das ins Haus kommt. Ah, herrlich.
So, und dann haben wir noch ein großes Thema und das ist der Game Pass, der schon wieder in die Kritik geraten ist oder ja da irgendwie nie so richtig rauskommt.
Pete Hines hat doch was gesagt darüber.
Ja, genau. Pete Hines hat sich gefragt, ob das so die richtige Strategie ist, was wir hier machen. Und es gibt halt weird inner tensions. Also innerhalb der Studios, gerade bei Microsoft, ist nicht jeder happy damit. Und je nachdem, wie halt die Zeit ist, was gerade gefördert wird, was gefragt ist, kann das halt mit dem Game Pass total nach hinten losgehen für ein Studio oder halt auch super sein. Und dann gibt es halt noch von Sean Layden, der ja mal bei Sony der Chef war, die auch sagen, hey, wir sollten einfach mal zuhören, was ist am besten für die Game Devs da draußen, die die geilen Spiele machen. Und da von denen sagt halt keiner, Game Pass ist die Lösung.
Ja, weil durch den Subscription Service verliert das ja alles an Gewicht und Wichtigkeit und auch finanziell ist das natürlich Quatsch dann, weil wenn du große Spiele direkt zu Beginn schon im Game Pass drin hast, sowas wie die Outer Worlds 2 oder so, dann ist das natürlich klar, dass sie sich dann abseits davon wahrscheinlich ein bisschen weniger verkaufen, weil jeder, der einen Game Pass hat, der wird sich sagen, ja gut, dann brauche ich mir das Spiel ja nicht kaufen für die 70 Euro, die es kosten wird. Und da sind aber, also das ist ja schon ewig die Kritik an dem Game Pass, ne, dass das irgendwie konträr läuft zu dem, was Studios eigentlich wollen und brauchen. Und Microsoft da halt geil Kohle mitmacht, aber was bringt das, wenn das im Endeffekt nicht bei denen ankommt, die Spiele dann halt wirklich auch entwickeln? Ne?
Ja, wir erinnern uns an inzwischen über 2000 entlassene Menschen im Bereich von Microsoft.
Ja, das ist so komisch. Also ich sitze hier und nicke einfach nur, weil bin in so einem Modus, I told you so. Also ich habe es halt wirklich, ich könnte wirklich zurückspulen bei Insert Moin. Ich war immer gegen den Game Pass, weil ich finde, das entwertet Spiele.
Ja. Und es ist halt, es macht ja generell, und das muss man sich natürlich, also bei PlayStation ist ja ganz genauso, ich finde das generell, diese ganze Entwicklung, die wir haben, auch auf der Switch, ne, mit den Retro-Dingern, wo dann alle 1000 Sachen sind, du kannst gar nicht mehr vernünftig für dich filtern und ausblenden und nur wenige Dinge haben. Du wirst direkt, egal welche dieser drei Plattformen du kaufst, zugekleistert mit einer Wand von Logos, die alle irgendwie dir gehören und wo du jetzt bitte entscheiden sollst, was für dich geil ist. Anstatt sich irgendwie vorher schon auf eine Sache zu freuen, sich eine Sache kaufen, die einzustecken und sich damit beschäftigen zu können. Das ist fast unmöglich geworden heutzutage. Und das hasse ich so. Ich finde es, also manche finden es ja auch geil, zu sagen, ja, ich strolle mal eben so durch den Game Pass und guck, was mich anmacht und spiele eine Stunde rein. Ja, meinetwegen. Es ist aber eigentlich nicht so geil fürs Hobby und es ist auch nicht geil für, wenn du lange noch mit Videospielen Spaß haben willst, weil du dann nichts mehr wirklich richtig wahrnimmst und dich damit auseinandersetzt, wenn du irgendwie alles hast und immer wieder zum nächsten nach einer halben Stunde springst, weil das sind nicht solche Spiele. Das sind Spiele, die länger, mit denen man sich eigentlich länger auseinandersetzen soll.
Aber das ist ja auch eine persönliche Entscheidung. Ich habe zum Beispiel schon lange keinen Game Pass mehr, weil ich irgendwann einfach festgestellt habe, ich benutze den viel zu wenig und dann lohnt es sich halt auch nicht. Dann habe ich auch kein Nintendo Online gedönst, weil mir das einfach viel zu teuer ist. Das Einzige, was ich habe, ist PlayStation Plus und das war's. Das ist genauso wie mit Streamingdiensten für Filme. Da könnte ich jetzt noch so ein Fass aufmachen, wo genau die gleiche Problematik einfach herrscht.
Ja.
Und ich halt mittlerweile nur noch Disney Plus habe, weil alles andere, wer soll sich 80 Streamingdienste kaufen und leisten können? Genau das gleiche im Games-Bereich. Und ich habe dann halt für mich selber entschieden, ich ziehe da jetzt einfach privat für mich den Stecker. Und wenn irgendwas rauskommt an einem Spiel, wo ich richtig Hype drauf hin, was ich unbedingt haben will, dann kaufe ich mir das einfach. Dann besitze ich dieses Spiel wirklich.
Star Wars am besten Outlaws noch als, auf der Switch 2.
Ja, am besten halt noch wirklich als physische Version. So, weil dann gehört es halt einfach wirklich auch mir. Punkt.
Ja. Der Witz war jetzt, dass das so ein Ding ist, wo du nur eine Game-Keycard hast und es dann runterladen musst.
Ja, das Problem gibt es dann natürlich auch. Das gibt es ja auch bei Switch-Titeln mittlerweile und so. Genau. Das ist halt auch scheiße. Dann kaufst du dir so eine Packung, da ist da so ein Code drin. Lol. Nun.
Ja. Aber ich weiß nicht. Ich glaube auch, um dann nochmal zu sagen, dieses Jahr habe ich zum Beispiel von Compulsion Games das Es ist mir der Titel empfallen.
Den kriegen wir raus, Michael, den kriegen wir raus. Erklär das Spiel, umschreib das Spiel.
South of Dings. Es ist spät.
South of Midnight.
South of Midnight, genau.
Du hast auch zwei hervorragend vorbereitete Co-Hosts hier.
Geil, wir haben am Ende des Tages dann so das Gedächtnis. Ich hab so South im Kopf gehabt und Midnight ist mir nicht eingefallen. Das fand ich, war ein hervorragendes Spiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, das hat einfach keine Sau gekauft.
Ja,
das ist ein Game Pass.
Das war halt im Game Pass. Das hat jeder mal eine Stunde gespielt und dann haben sich gesagt, sieht ganz nett aus.
Und dieses Spiel ist ein Risiko. Also ich nenne das deshalb, weil das ist künstlerisch gesehen, es ist ein Risikotitel. Es hat halt ein ungewöhnliches Setting, es macht ungewöhnliche Sachen mit seinem Soundtrack, mit seinem Gameplay, dieses ganze Stop-Motion-Ding spricht auch nicht jeden an. Das ist ein risikoreiches Projekt, das jetzt nicht so ganz gezielt eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Klar, wenn du so ein Call of Duty rausbringst, dann wissen die Leute ungefähr prognosenmäßig, wer jetzt das nächste Call of Duty spielen wird, was hat ja auch Multiplayer-Teil einen großen. Da kann man kalkulieren. Das ist so ein kalkulierbares Risiko, das da auch drin steckt. Und selbst wenn die Kampagne abkackt und keiner spielt die Einzelspielerkampagne, spielen die Leute noch den Multiplayer. Und es gibt so ein paar andere Titel, da weißt du einfach, das verkauft sich. Ne? So ein Halo oder bla bla. Das ist, das South of Midnight ist halt so ein Ding. Das ist so ein Projekt, wo man, dass man erstmal entdecken muss und wo was, das einige Sachen macht, die man schwer vermarkten kann. Und das hat man ja auch beim Marketing des Spiels auch bemerkt. Niemand wusste so wirklich, wie wollen wir dieses Spiel eigentlich verkaufen. Hm. Und das sowas schmeißt du dann einfach so in den Game Pass und viele sagen, ja, das ist doch super, dass es da ist, weil dann würde ich das nämlich erstmal ausprobieren. Das ist dann quasi wie eine Demo-Version. Und ich würde eigentlich das Gegenteil behaupten. Ich glaube nämlich, es wäre viel effektiver, eine Demo zu machen.
Ich finde auch Demos viel mächtiger.
Ja, ja. Also wirklich, wirklich so, weiß nicht, dass die ersten zwei Level drin oder was, irgendwie so einen kleinen Abschnitt. Du musst ja nicht das ganze Spiel neu machen, sondern wirklich nur einen kleinen Abschnitt davon zeigen und sagen, hey, das kannst du jetzt kostenlos anspielen, weil so kauft keiner dieses Spiel. Und ich glaube auch, das Signal ist, wenn es ja eben Game Pass ist, warum soll ich denn Geld dafür ausgeben?
Ja, ja, genau.
Also, exakt. Also das ist auch für die Leute, die gar keinen Game Pass haben, weil die denken sich dann nämlich, okay, dann kann ich ja auch für 10 Euro das mal holen und irgendwann vergisst man dieses Spiel dann einfach und ist weg. Und es war, wenn du was kaufst, dann bist du ja da, du willst dich damit auseinandersetzen, weil du ja auch deinen Kauf damit irgendwie rechtfertigen musst. Ne? Mhm. Also du beschäftigst dich ja intensiver damit. Das ist wie wenn du ein Buch kaufst, das liegt dann irgendwo.
Ja. Und das ist exakt das Argument, was ich am Anfang gemacht habe.
Lies diese 200 Seiten, das hast du nämlich gekauft und du willst ja irgendwie diesen Kauf rechtfertigen. Und dann beschäftigt man sich erstmal damit, weil wir springen viel zu sehr zwischen diesen Kacheln hin und her, wie du sagst.
Exakt, exakt. Es gibt als Gegenbeispiel, vielleicht können wir das der Vollständigkeit halber noch erwähnen, natürlich auch andere Beispiele. Ich glaube, so ein Clair Obscur hat sehr davon profitiert, dass es auf einmal dann halt auch für viele available war und das haben sich dann komischerweise doch viele gekauft. Das war ja trotzdem im Game Pass drin. Ne? Und so ein Blueprints genauso. Das sind, glaube ich, zwei Spiele, die vielleicht profitiert haben könnten. Aber
Es
gibt halt solche und solche.
Es gibt, also das, da müsste es echt mal so empirische Daten geben, die das wirklich mal beurteilen. Ne? Also,
du musst ja nur die Devs fragen. Die meisten sagen dir, damals klassisch fällt mir immer wieder ein Rocket League. Es gibt halt Phänomene, oder Humans Fall Flat auch, es gibt Phänomene, die funktionieren nur, weil sie halt in dieser Art von Service mit released wurden und dann auf einmal für viele direkt verfügbar waren. Und da sind die Leute dann happy. Dass das jetzt bei Clair Obscur so richtig geklappt hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, weiß ich nicht. Vielleicht ist das einfach zu gut sozusagen. Vielleicht ist dass die Leute dann gesagt haben, oh, Alter, das ist zwar im Game Pass, aber das kaufe ich mir dann doch noch auf Disc, weil es halt so ein geiles JRPG, das mich persönlich mitgenommen hat. Irgendwie
vor allem, weil das Studio halt auch so arschklein ist, weißt du, dann sage ich halt, würde ich halt auch sagen, ja, wenn ich die wirklich unterstützen will und will, dass die weiter Spiele machen, dann muss ich mir das halt kaufen, natürlich.
Das ist zu wenigen Leute bewusst, aber ja, das ist exakt, exakt der Punkt. Den wir ja immer nach Hause reiten hier bei Insert Moin. Und wenn ihr auch weiterhin mit uns in den Sonnenuntergang reiten wollt, solange es noch Videospiele gibt, dann macht das doch gerne, indem ihr uns abonniert auf Was ist es bei Steady? Ist es steady.page/insertmoin und patreon.com/insertmoin? Oder geht einfach mal auf insertmoin.de. Da seht ihr alle Episoden und was wir so machen und Sachen über uns und alles schön sortiert und mit so den tollen Bildern, die wir uns immer ausdenken. Guckt euch das doch mal an, da draußen. Und dann lesen wir uns auf Discord. Yes. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Anne. Vielen Dank.
Gerne.
Tschüssikowski.
Ciao.
Ciao. Thank you.